Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Laufsteg. Laufsteg, dein Friseur der besonderen Art. Mit und ohne Termin in der Gronastraße 1, gegenüber von Fellini. Termine buchen online über laufsteg-göttingen.net.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
In Hanmünden hatte die Idee 2007 ihren Ursprung, historische Gebäude kreativ zu beleben, auf bröckelndes Mauerwerk aufmerksam zu machen und auf Leerstände mit Geschichte, die wieder bewohnbar gemacht werden müssten. Schon mit dem ersten Kunst-Denkmal-Festival kam Bewegung in die Bau- und Wohnkultur der Stadt und in die Bürger, die sich für den Erhalt historischer Gebäude engagieren. Vor 2 Jahren gab es erstmals sogar ein gemeinsames Festival mit Osterode, Nordheim, Einbeck und Duderstadt im sogenannten Fachwerk Fünfeck Städtebündnis und in Osterode ein weiteres Festival im August. In Hanmünden geht der inspirierende Dialog um Kunst, Kultur und Fachwerk mit dem kommenden Wochenende bereits in die 6. Runde. Ihm widmet sich heute unsere Sendung Eine Stunde, ein Thema. Im Gespräch mit Hermann Staub, Friedhelm Meyer und Lore Puntigam vom Team des Denkmalkunstvereins. Herr Staub, aus dem Freundeskreis, der das Denkmalkunst-Kunst-Denkmal-Festival in den Jahren zuvor mitgestemmt hat, ist jetzt ein Verein Denkmalkunst e.V. geworden. Ergab sich das so aufgrund der Zusammenarbeit der Netzwerke, das mal Konzertanz bündeln?
Das ist schon das Stichwort, Netzwerk. Bernd Demann, der private Veranstalter des Festivals bis 2017, rief meine Frau und mich Anfang 2017 an und sagte, ihr müsst mal nach Münden kommen. Wir wohnten damals noch in Hofheim am Taunus. Wir müssen einen Verein gründen. Und man traf sich dann. Er erklärte uns die Situation, die großen Spenden und das Stiftungsvermögen, das für die Denkmalkunst 2017 zur Verfügung gestellt wurde von den 5 Volksbanken der damals 5 beteiligten Städte, konnte er nicht als Privatmann entgegennehmen. Das heißt, wir gründeten den damals so genannten Freundeskreis des Festivals Denkmalkunst Kunstdenkmal. Das Festival 2017 endete aber mit einem finanziellen Defizit und wir haben damals gesagt, wir dürfen Bernd Demand mit diesem Defizit nicht allein lassen. Im Zuge der Tilgung des Defizits haben wir Anfang 2018 eine Informationsveranstaltung gemacht, wie wir uns vorstellen könnten, dass es weitergehen kann. Die Denkmalkunst ist mittlerweile zu einem Event in Hanmünden geworden, das, ich pflege seit neuestem zu sagen, zum Mündener Kulturvermögen gehört. Es ist ein Teil der kulturellen Identität hier in Hanmünden geworden und deshalb durfte und darf die Denkmalkunst nicht sterben. Wir haben damals bei dieser Informationsveranstaltung den Vorschlag gemacht, weil Bernd Demand sich auch privat zurückgezogen hatte als Veranstalter des Festivals, dass dieser Freundeskreis, wie er damals noch hieß, als gemeinnütziger Verein die Trägerschaft dieses Festivals übernehmen könnte und sind bei dieser Informationsveranstaltung sehr darin bestärkt worden, diesen eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen. Daraus ist der heute existierende Denkmalkunst e.V. in Hanmünden entstanden, der 90 Mitglieder umfasst mittlerweile. Und deshalb ist es auch so ein großartiges Engagement, wenn man bedenkt, dass fast 50 dieser Mitglieder aktiv sind in der Gestaltung und Organisation des Festivals. Zeigen Sie mir mal einen gemeinnützigen Verein, der eine solche Intensität des Engagements aufweist. In der Regel sind die Passiven in der weitaus größeren Überzahl.
So gesehen ist in diesem Sinne Hanmünden auch mal wieder eine Ausnahme.
Eine Ausnahme, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, sage ich, unseres Vereins.
Und jetzt während der Durchführung des Festivals haben wir ja noch mehr Unterstützer, die nicht Mitglied des Vereins sind.
das Festival Denkmal Kunstkunst. Denkmal geht jetzt in die sechste Runde. Er staubt mit alten Gebäuden. Sieht es inzwischen schon ganz anders aus. Haben Sie denn überhaupt noch Leerstände, die dringend mal belebt werden müssen?
Es gibt natürlich einen Leerstand, an den wir im Moment noch nicht rankommen. Nicht? Das sind diese sogenannten Haas-Häuser zum Beispiel. Nicht? Herr Haas ist, ich sage es immer, ein sogenannter Investor, der leider nicht investiert in die Häuser, die er gekauft hat. Nicht? Das sind im Moment noch fünf, die er in seinem Besitz hat. Sein Sohn hat mittlerweile die Kurve gekriegt und ihm ist deutlich geworden, dieses Geschäftsmodell, das hier in Münden niemand versteht, Häuser aufzukaufen und einfach leer stehen zu lassen und verfallen zu lassen, dass das nicht funktioniert und keine Zukunft hat. Der Sohn hat jetzt zwei Häuser, die ihm gehörten, verkauft. Eins an die Stadt und eins an einen privaten Investor, der auch wirklich Investor genannt werden darf. Diese fünf Häuser sind aber nur ein Teil des Leerstandes, den wir hier in der Innenstadt noch haben. Wir könnten noch viel mehr Häuser bespielen, nur an die rankommen. Das ist die andere Sache. Es kommt aber immer wieder vor, dass Privatleute hier in Hahnmünden den Wert der Altstadt zu schätzen wissen und Häuser erwerben, aus den verschiedensten Gründen. Wir haben hier ein altes Fachwerkhaus, das ein Ehepaar aus der Nähe von Schweinfurt gekauft hat. Das Haus befindet sich in der Sanierung, ist jetzt aber von Ihnen für die Denkmalkunst zur Verfügung gestellt worden. Solche Fälle finden Sie immer wieder und wir sind froh und glücklich, dass wir diese Häuser jetzt für diese Auflage der Denkmalkunst öffnen können.
Auf diese Art und Weise sind Sie ja auch zu einem dauerhaften Wohnsitz in Hahnmünden gekommen.
Durchaus, ja. Ich meine, also ich bin ein Münchner Kind. Meine Frau und ich haben hier eigenes Immobilienvermögen in der Innenstadt, das wir schon saniert haben. Aber hier in der Destille, das ist ja auch eine Keimzelle der Denkmalkunst gewesen, nicht? Ein altes Lagerhaus, in dem wir jetzt eine Wohnung im Dachgeschoss bewohnen. Das ist einfach eine tolle Sache.
Wir haben diesmal aber auch dabei Gebäude, die wir schon saniert haben. Um deutlich zu machen, wie denn der nächste Schritt aussehen könnte. In der Speckstraße, was wir 2013 im Rahmen von Denkmalkunst angefangen haben zu sanieren, das Kunstnetz unten drin, da ist eine Ausstellung. Und wir haben Eisenmeurer, eigentlich die Urzelle des Protestes, das Gebäude sollte abgerissen werden. Auch da wird eine Ausstellung stattfinden in diesen Räumen. Also zeigen wir, was denn möglich ist, wenn man rangeht und Gebäude saniert. Und da ist ein Fachwerkhaus eigentlich ein ideales Objekt, vielleicht wirtschaftlich manchmal ein bisschen problematisch. Also die Speckstraße, kann man sagen, war unter bestimmten Gesichtspunkten ein wirtschaftlicher Totalschaden. Nur weil es so ein paar Verrückte gab, die da über zwei Jahre das saniert haben, mit, ich glaube, 200 unterschiedlichen Helfern, ist das Haus wieder in Wert gesetzt worden. Und das ist ja nach wie vor unser Ziel, in Wertsetzung leerstehender Gebäude.
Und wunderschöne, verschiedene, neue, geeignete Nutzungen.
Hat ja Hahnmünden eigentlich einen Schatz an historischen Gebäuden aus
vielen Jahrhunderten. Also über 450 Fachwerkhäuser. Wir hatten das Glück, dass wir keinen Stadtbrand hatten und in der Innenstadt auch keine Kriegsschäden.
Also das der 30-jährige also Krieg.
Da ist die Ägidienkirche beschädigt worden. Mhm. Da hat Tilly so ein bisschen nachgeholfen. Ja. Aber ansonsten haben wir wirklich Glück gehabt, dass wir diesen historischen Bestand noch haben. Mhm. Das macht auch die Einzigartigkeit dieses Stadtgrundrisses und dieser Stadt aus. Auf dieser Halbinsel gelegen, sehr eng beieinander. Alles also wirklich richtig kuschelig, wenn man so will. Ich bin dann immer neidisch, wenn ich so beispielsweise Quedlinburg aus dem Rathaus rauskomme. Selbst in Duderstadt sind das andere Dimensionen. Mhm. Wir haben hier wirklich nur kleine Flächen, aber das macht es dann eben auch gemütlich.
Eine ganz intime Form der Begegnung, genau. Ne, mit Geschichte, ne, und Baukunst. Gibt es Gebäude, wo man unbedingt mal reinschauen sollte, um ein besonderes Kapitel Geschichte sich mal zu betrachten? Eben weil Sie so viele Gebäude haben.
Eigentlich ist jedes Gebäude, was wir dieses Jahr haben, unbedingt sehenswert. Da gibt es die herausragenden Denkmäler wie das Welfenschloss, wo unsere Stadtführer die wunderschönen mit Renaissance-Gemälden verzierten Gemächer zugänglich macht, die man nur über Führungen sehen darf in entsprechend kleinen Gruppen, weil das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Erhaltene Renaissance-Gemälde, die sind restauriert worden, waren lange Zeit übertüncht. Gibt es in Deutschland ganz wenig und das ist ein wirklicher Schatz, den wir da haben. Oder wenn wir den Glockenturm und die Türmerwohnung der Kirche St. Blasius nehmen, das ist natürlich ein ganz, ganz besonderes Denkmal, wo wir auch besonders sorgfältig immer aussuchen, welche Kunst da reinkommt dann. Und das werden wir nur über Führungen zugänglich machen, aber wir scheuen keine Stufen. Wir werden jeden Tag 7 Führungen machen, immer 2 Menschen, die die Gäste führen. Mit 10 Gästen werden da rauflaufen. Ich habe mal ausgerechnet, im ganzen Festival werden wahrscheinlich 630 Menschen auf den Turm steigen. Denn ich gehe davon aus, dass jede Führung voll besetzt sein wird. Und es sind 630 Führungen. Aber auch die Wohnhäuser sind total spannend. Und da werden, glaube ich, auch gerade die Münchner sehr gespannt sein, weil wir haben 3 neue Objekte. Ganz unterschiedlicher Art. Und die Münchner sind immer ganz, ganz neugierig, in Häuser mal reingucken zu dürfen, die sie bis dahin immer nur von außen sahen. Das von außen am allerbedürftigsten aussehende Haus in der Kiesau 8 mit den Abstützungen, das ist ihnen ein Raumwunder. Es ist großartig. Da wird man im ersten Geschoss so eine Art Galerierundgang machen. Ich verrate doch nicht, durch welche seltsamen Räume man dabei kommt.
Ja, man kann ja nur ein Stichwort sagen, nicht? Dr. Wolfs Wunderkammer, ja, wird dort zu sehen sein. Allein das ist schon ein Grund, in dieses Haus mal reinzugucken.
Ja, also auch erstmalig dabei, an prominenter Stelle, also wirklich recht gegenüber vom Rathaus. Riesengroß.
Riesengroß, weil da haben wir 2 Meisterschülerausstellungen. Und die sind was Besonderes.
Aber Burgstraße 4 zum Beispiel, finde ich, ist ein tolles Gebäude, das ganz vorzüglich restauriert wird zurzeit von der Familie Fehrensen, die das Gebäude erworben hat. Und es lohnt sich einfach, in dieses Gebäude reinzugehen. Da entsteht in Fachwerkbauweise eine Galerie. Es soll ein Restaurant, womöglich eine Weinbar hinein. Und dieses Gebäude allein sich von innen dann mal betrachten zu dürfen, das wird ein Anziehungspunkt für alle Besucher und Besucherinnen sein.
Zum Denkmalkunst, Kunstdenkmalfestival in Hanmünden, flanieren wir jetzt weiter durch das Festivalprogramm und die Geschichte historischer Gebäude mit Hermann Staub, Friedhelm Meyer und Lore Puntigam vom Denkmalkunstverein. Gibt es denn unter den Immobilienbesitzern oder unter den Leuten, die sich jetzt in dieses Bündnis eingeklinkt haben, ein Gebäude erworben haben oder darüber nachdenken, ihren Besitzstand jetzt mal entsprechend aufzufrischen, viele, die auch Ideen mit reinbringen, was die Architektur, die Gestaltung oder dann das Innenleben angeht, ob man jetzt ein Restaurant platziert oder ob man ein Wohngeschäftsgebäude plant?
Unbedingt, also diese Familie Fehrensen, die ich eben erwähnt habe, die diesen Komplex, wir sagen immer Meurer-Ensemble dazu, nicht? Eisenmeurer hatte Friedhelm Meyer ja eben schon erwähnt, als Keimzelle sozusagen 2007 der Denkmalkunst. Dieses Ensemble sollte abgerissen werden, nicht? Mitten in der Innenstadt gelegen, sollten Eigentumswohnungen gebaut werden. Die haben dieses Ensemble erworben mit einem unglaublichen Aufwand. Es ist ein Liebhaberstück geworden einfach. Dieses Ensemble wieder hergerichtet, die jetzt die Burgstraße 4 wieder herrichten. Natürlich muss man dazu sagen, ohne das entsprechende Geld geht es auch nicht. Aber wir können sagen, Familie Fehrensen ist für Münden einfach ein Glücksfall. Es ist ein Geschenk für die Stadt, dass dieses Ehepaar mit einem solchen Aufwand hier Häuser erwirbt und instand setzt und gerade die gedankliche Fülle, nicht? Wie man ein solches Haus auch wieder bespielen kann. Ich meine, da steht ja dahinter, was nützt es mir, wenn ich ein Haus herrichte, das dann letztendlich leer steht? Das bringt ja überhaupt nichts. Ne? Also Sie müssen schon eine Idee, eine Vision haben. Ohne diese Vision geht es nicht.
Ne? Und man muss eine Rendite erzielen können. Ohne Refinanzierung geht es überhaupt nicht.
Es muss wirtschaftlich darstellbar
sein. Was für mich immer wieder faszinierend ist, ist, welche Möglichkeiten Fachwerkhäuser bieten. Das, was Hermann Staub gerade gesagt hat, dieses Haus, wo Fehrensen drin waren, die haben in das Fachwerkhaus einen Aufzug installiert. Und das ist nicht das erste und einzige Gebäude, wo sowas drin ist. Wir haben Beispiele, wo ein Aufzug neben das Gebäude gestellt worden ist. Also wir sagen immer, mit Fachwerkhäusern ist es schwierig, es barrierefrei zu machen, aber wir können es barrierearm machen, sodass also auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen in höherem Alter durchaus in der Stadt leben können und sich versorgen können und aus dem Haus raus können und auch wieder rein können. Also insoweit sind diese Beispiele auch immer gut geeignet für andere Eigentümer, zu gucken, kann ich vielleicht sowas umbauen? Hermann Schau hat schon gesagt, man braucht ein bisschen Geld. Gott sei Dank sind wir in großen Teilen noch im Sanierungsgebiet, sodass wir da auch immer fördern konnten als Stadt.
Ja, aber die Rendite ist nicht der einzige Anreiz und in manchen Fällen ist sie auch nicht wirklich zu erzielen. Es braucht Liebhaber der Objekte und manchmal kann es einfach das sein, dass man eine bestimmte Nutzung im Kopf hat und sich dafür die passende Immobilie sucht. Ich zum Beispiel suchte, nachdem ich mich bei der Denkmalkunst 2011 in Hanmünden verliebt hatte, spätestens oben, als ich auf die roten Dächer guckte, war es passiert, da suchte ich ein Objekt, in dem ich meine Idee einer Hausgemeinschaft für die letzten Strophen meines Lebens realisieren kann. Und wichtig war mir, dass ich im Erdgeschoss Tango tanzen kann. Und meine Frau suchte einen Ort, wo sie Yoga machen kann und Musikunterricht machen kann. Und dieses Objekt haben wir gefunden. Und dann nehme ich das auch in Kauf, dass vielleicht mein Sohn das mal nicht schuldenfrei erbt. Das ist dann so. Aber ich habe das gefunden, meinen Lebensraum gefunden, in dem ich leben möchte.
Das ist es auch, nicht? Das macht den Charme natürlich dieser Altstadt aus. Wir reden ja von Dimensionen 500 Meter breit und 800 Meter lang. In diesem Lebensraum leben wir. Und das ist der springende Punkt bei der Denkmalkunst und bei der Vision, die wir alle haben. Nämlich wir haben die Vision von einem lebendigen Hanmünden, in dem was passiert. Eine Stadt, die nicht tot ist. Ja? Und dazu brauchen wir einfach dieses bürgerschaftliche Engagement. Wir brauchen dieses Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger, dass sie selbst gestalterisch wirken können und nicht nur immer nach der Stadt oder dem Staat oder wem auch immer rufen, sondern wir wollen und müssen es selbst machen.
Und wir müssen uns konzentrieren auf den Ursprung dieser Stadt. Wir haben lange diskutiert, ob wir mit der Denkmalkunst rausgehen, die Altstadt verlassen. Wir gehen jetzt noch in die Bahnhofsvorstadt, aber da hört es dann auch schon auf. Also lange diskutiert, wollen wir auch in die Ortsteile reingehen, die es ja vielleicht auch verdient hätten. Also wir haben ja genügend historische Ortskerne in den Ortsteilen. Aber wir haben uns ganz bewusst entschieden und haben gesagt, nein, das schaffen wir nicht mit dem Potenzial. Wir bleiben in der Altstadt, in der Keimzelle dieser Stadt.
Exemplarisch, damit das auch weiterstrahlt.
Ganz also, genau.
Ne, dann ist das eine die ganz Häme, konzertante Geschichte, aber man kann reinlauschen und Ideen mitnehmen
die Hämeln
für den Vorort.
Beispielsweise ein Ortsteil in Hämeln, die sind sehr aktiv, die machen mit ihren Möglichkeiten, man kann nicht sagen Ähnliches, aber...
Das ist jedenfalls eine sehr lebendige Dorfgemeinschaft, ja, wo auch alles noch zusammenwirkt.
So.
Bis hin zum Kampf für die kleine Schule,
genau,
die sie...
Na, die hatten auch Kunstausstellungen, hatten sie auch sehr schön, ja, also auch in leerstehenden Gebäuden, auch in Höfen, in Scheunen und so. Also die haben ein bisschen was mitgenommen von unserem Denkmalkunstfestival und das weiterentwickelt für ihre Ortsteil.
Frau Puntigam, in Künstlerkreisen hat sich ja das Festival rumgesprochen und da gibt es wahrscheinlich ganz viele wache Ohren und Augen. Die Künstlerinnen und Künstler, die sich entweder bewerben oder die sie ansprechen oder die davon erfahren haben, interessieren die sich mehr so für historische Gebäude wie so eine Rotunde, also so exotische in Anführungszeichen Räume, oder gehen die auch gern in alte Häuser, die noch restauriert werden müssen, wo sie eigentlich mehr improvisieren müssen? Also wie sind da so die Interessen, die Neugier?
Man kann so sagen, dass die Künstler, die letztlich sich beworben haben und von uns zugelassen worden sind und von uns bestimmte Räume bekommen haben, eigentlich alle, insbesondere diejenigen, die aus überregionalen Bereichen kommen, also nationale und internationale Künstler, die kommen vor allem deshalb, weil sie diese Idee von Denkmalkunst faszinierend finden und weil sie es faszinierend finden, mal in anderer Weise als in einer Galerie ihre Werke zu präsentieren. Die also sehen, dass es ein Vorteil sein kann, wenn sich ein Raum und ein Kunstwerk gegenseitig beleuchten und eine ganz neue Symbiose eingeht.
Die haben sich viel zu erzählen. Also ein Raum macht was und ein Bild, eine Skulptur, eine Zeichnung macht auch was. Also beide sind voller Gesprächsstoff.
Ja, genau. Seit 2017 sind wir allerdings auch sehr bemüht zu schauen, dass die richtige Kunst auf den richtigen Raum trifft, dass diese beiden Positionen sich auch wirklich was zu erzählen haben. Das kann nämlich so sein, dass eine Kunstposition in einem anderen Raum vielleicht gar nicht wirken würde oder umgekehrt ein bestimmter Raum eine bestimmte Kunst braucht. Also als Beispiel will ich einfach mal ein Beispiel benennen aus 2017. Wir haben im Meurer Ensemble dieses wunderbare barocke alte Lagerhaus. Lange Zeit haben die Münder gesagt, die Meurerscheune, nein, nein, da hat nie Stroh und Heu gelagert. Das war ein Eisenlager. Deshalb diese richtig dicken Balken und Unterzüge. Und in diesem, einer der schönsten Räume eigentlich, die wir haben und die wir auch glücklicherweise immer wieder bespielen dürfen, weil es eine extensive Nutzung gibt im Meurer Ensemble. Diesen Raum haben wir 2017 bespielt mit zwei Kunstpositionen, die beide etwas Schwebendes hatten. Also da hatten wir diese hängenden Gärten von Benjamin Besslich aus Bremen. Und wir hatten eine Worpswederin, deren Bestreben es ist, ihre Acrylmalerei immer schwebend wirken zu lassen. Da ist zum Beispiel ein abstrahierter Blick in einen Buchenwald gewesen, wo man sich fragen kann, ob die Blätter von den Buchen vielleicht auch Fische sind, die durchs Wasser schwimmen. Und das hatte eben was sehr Schwebendes. Und interessanterweise, die Künstler kannten sich nicht, obwohl dicht zusammen, lebend und arbeitend. Und die Symbiose wunderbar funktioniert. Dann stand da noch so ein alter Tonnetstuhl in der Gegend und der spielte auch ein bisschen mit.
Bringen denn die Künstlerinnen und Künstler auch noch Arbeiten mit, die quasi unmittelbar mit der Umgebung korrespondieren? Also ja. Es gibt wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der dann mal vorbeiguckt, wo er dann seine Arbeiten ausstellt, ja, und sagt, ja, da...
Wir suchen in besonderer Weise auch gerade Installationen. Das ist nicht ganz einfach, die zu kriegen, weil ein Künstler, der eine Installation macht, kann in der Regel bei einem Festival nichts verkaufen. Deshalb haben wir uns dieses Jahr die Idee ausgedacht, eine Prämierung zu machen der besten Installation, damit es einen Anreiz für Installationskünstler gibt. Es gibt in der Tat eine ganze Reihe Künstler, die wirklich für einen bestimmten Raum Installationen erfinden. Also zum Beispiel Verena Friedrich 2017 im Kirchturm, die hat den ganzen Kirchturm bespielt, von unten bis oben zur Türmerwohnung, und die wird dieses Jahr eine Installation für die Mikwe machen. Die ist noch im Entstehen, ich weiß noch nicht, was es wird. Also es gibt tatsächlich sowas, dass Künstler Installationen extra für einen bestimmten Raum machen. Wir haben in diesem Jahr auch in besonderer Weise Installationen uns für den Außenraum gesucht, weil wir die Befürchtung hatten, als wir starteten mit der Künstlersuche, dass wir möglicherweise zu wenig Gebäude haben. Und dann haben wir halt versucht, für den Außenraum Installationen zu finden. Das hat sich inzwischen als Glücksfall erwiesen, weil wir haben jetzt einmal rund um die Altstadt einen Gang, der behindertengerecht ist, mit Draußenkunst. Und da gibt es dann zum Beispiel Kunstpositionen, Installationen, die es woanders schon mal gegeben hat, die aber sozusagen wunderbar zu bestimmten Objekten, zu bestimmten Baumgruppen, zu bestimmten Bäumen und Gebäuden halt passen und die von daher sozusagen erneut gebaut werden von den Künstlerinnen und Künstlern. Die sind natürlich nicht so, wie sie schon mal waren, aber die Idee ist eigentlich die gleiche, die hier nochmal erneut umgesetzt wird in einem entsprechend anderen Ambiente.
Wir hatten aber mal Kohlen Hesse, Kohlenkäfer,
ja,
und
richtig.
Charlotte Schütz.
Ja.
Also das war wirklich grandios.
Mhm.
Das ist eine, so wie Sie gerade gefragt haben, eine Künstlerin, die wohnt hier in der Nähe. Mhm. Die hat sich das Objekt angeguckt, ist nach Hause gegangen, ein tiefes Nachdenken versunken und hat Kohlenkäfer, 100 Kohlenkäfer entwickelt, die also durch einen Raum krabbelten, also aus Draht und Eierkohlen. So, und die hat sie dann also auch tatsächlich verkaufen können. Die 100 sind verkauft worden,
ja,
alle mit Zertifikat.
Genau.
Und Kohlenkäfer, mal googeln, die sind mittlerweile in der Welt herumgekommen. Also einer war schon in Nepal.
Also auch Himalaya-tauglich.
Ganz genau.
Also ja, und für eine alte Zeche hat sie den mal ganz riesig gemacht.
Also die sind wirklich deutschlandweit verteilt worden. Seltener Fall, dass sowas auch verkauft werden konnte. Aber das ist für mich immer noch so ein faszinierendes Beispiel.
Also es gibt auch Künstler, die hierher kommen und einen bestimmten Raum sehen und dann eine Idee entwickeln und beim nächsten Mal dabei sein wollen. Das gibt's auch.
Und dass natürlich auch die Arbeiten, sei es Gemälde, Zeichnung, Skulptur, schon mal gedanklich in Korrespondenz mit den Räumen gesehen werden.
Ja, ja. Also viele Künstler nehmen auch lange Wege in Kauf und kommen vorher tatsächlich mal gucken sich die Räume an, um das entsprechend vorzubereiten und wirklich aus ihrer Ausstellung eine Installation zu machen.
Und verteilt sich das so stilistisch auf alle Bereiche der bildenden Kunst?
Ja, wir haben uns bemüht, alle Sparten der bildenden Kunst möglichst mit reinzunehmen, haben ein bisschen einen Schwerpunkt versucht zu bilden in diesem Jahr auf Holzbildhauerei. Das ist dann nicht ganz so umfänglich geworden wie geplant, aber immer noch ein guter Schwerpunkt. Wir haben auch Künstler eben aus ganz Deutschland. Die meisten Bundesländer sind vertreten. Das hat damit zu tun, dass wir 2017 vor der riesigen Herausforderung standen, 200 Künstler zu finden, die in diesen 5 Städten ausstellen. Und das ging natürlich nicht mehr aus dem Bestand der Künstler, die schon mal da waren oder wer noch jemand kennt oder so. Seinerzeit haben wir eine systematische Recherche gemacht und alle Regionalverbände des Bundesverbandes Bildender Künstler durchrecherchiert, welche Kunstpositionen geeignet sind für unser Festivalformat. Jetzt waren wir in der tollen Lage, dass wir auf dieser Recherche aufsetzen konnten. Und wir hatten eher das Problem in diesem Jahr, dass wir sehr, sehr viele, sehr hochwertige Bewerber hatten und auswählen mussten. Aber wir hatten eine 5-köpfige Jury, die uns erstmal klar gesagt hat, wer reinkommt, wer rausfällt, leider. Dann haben wir als Arbeitsgemeinschaft das kuratorische Geschäft gemacht und haben geguckt, welche Kunstposition passt in welchen.
Hanmündens denkmalgeschützte Altstadt kann sich sehen lassen, aber eben nicht überall. Nicht jede Fachwerkkulisse konnte instand gesetzt werden und noch immer verkümmern unter den 450 Gebäuden historische Schätze, für die sich der Denkmalkunstverein auch mit viel ehrenamtlicher Unterstützung engagiert. Über das bürgerschaftliche Bündnis und seine Erfolge berichten Hermann Staub, Friedhelm Meyer und Lore Puntigam und natürlich auch über die Künstlerinnen und Künstler, die sich dem inspirierenden Festivalprogramm widmen.
In dem Zusammenhang ist es natürlich auch spannend. Ich nehme mal an, es entwickelt sich auch zwischen den Künstlern das eine oder andere Gespräch. Die sind zwar alle vor Ort, um natürlich auch über Techniken Besucher zu informieren oder bestimmte Motive oder was sie in den Räumen beschäftigt. Aber ich denke, da gibt es auch noch die ein oder andere Querverbindung jetzt zu den lokalen, regionalen Künstlern, die ja hier auch immer anzutreffen sind.
Das ist das ganz besondere Potenzial dieses Festivals. Weil die Künstler präsent sind, ergeben sich ganz viele Gespräche zwischen Künstlern und den Gästen. Mein Input. Traum ist eigentlich der, dass es funktioniert, dass das ein Weg ist, wie unsere regionalen Künstler das auch schaffen, indem sie persönliche Kontakte mit nationalen und internationalen Künstlern schaffen, rauszukommen auch, mal woanders auszustellen. Oder was mir vorschwebt, ist, dass wir vielleicht mal Kombinationen machen von Künstlern, die bei Denkmalkunst dabei sind, mit regionalen Künstlern, die vielleicht mal eine gut passende Gemeinschaftsausstellung in unserem Künstlerhaus dann machen, als Konsequenz von Denkmalkunst. Ich möchte das eigentlich allen als Möglichkeit bieten, sich zu vernetzen und auf diese Weise sich neue Bereiche, Regionen zu erschließen, wo die Künstler ihre Arbeiten zeigen können.
Begegnungsorte und Begegnungsformen, die dann ihren Ausdruck finden, den Arbeiten.
Ja, ja, das ist das besondere Potenzial.
Begegnungsort, das ist das Stichwort. Wir haben in diesem Jahr mit dem Geschwister-Scholl-Haus und dem Café Graffiti, das im Geschwister-Scholl-Haus beheimatet ist, einen Begegnungsort gerade auch für die bildenden Künstler im Angebot sozusagen. Da können sich die bildenden Künstler nicht nur versorgen, was Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder sonst irgendwas angeht, sondern sie können einfach zusammensitzen und können sich austauschen. Das ist ganz wichtig.
Es gibt ja auch ergänzend zum Ausstellungsprogramm oder zum Galerieprogramm im weitesten Sinne Workshops.
Ja.
Das könnte auch ganz spannend sein, weil sich das ja nicht auf die klassischen Sparten nur bezieht. Sie sind ja da auch sehr kreativ.
Wir wollten sehr bewusst die Eigenkreativität der Menschen auch fördern. Wir sehen darin eine Möglichkeit, noch breiter die Bevölkerung Mündens anzusprechen. Diese Workshops sind nicht in erster Linie für die Touristen gedacht. Wenn noch Plätze frei sind, können die da auch noch rein. Aber
darf man auch Erwachsene da auch noch reinschnuppern
durchaus.
Mehr für Kinder und Jugendliche?
Ja, doch, wir haben ganz unterschiedliche Angebote. Wir haben Angebote, die speziell auf Kinder zielen, Kita, Grundschulalter. Wir haben Angebote, die auf Jugendliche zielen. Wir haben Angebote, die auf Erwachsene zielen. Also interkulturelle Angebote für Frauen haben wir. Wir haben Angebote für Jung und Alt. Also ganz, ganz gemischt, ganz verschiedene Zielgruppen, ganz verschiedene Angebote aus allen Sparten der Kunst, also nicht nur die bildende Kunst, sondern auch die darstellende Kunst. Tanz ist stark vertreten, Musik.
Aber auch eine der Gruppen, die im Abendprogramm auftreten, nicht? Aquabella wird einen Workshop zu A Cappella anbieten. Nicht? Da können natürlich auch Erwachsene oder vor allen Dingen erwachsene Personen auftreten.
Genau. Ne? Also es gibt professionelle Workshops, die man auch als Weiterbildung sehen kann. Auch der Maestro Don Dane, der eine Meister-Schüler-Ausstellung in unserem Objekt Marktstraße 1 macht, bietet einen Aquarellkurs zum Beispiel für Fortgeschrittene an. Also das ist eigentlich ein Weiterbildungsangebot für bildende Künstler. Und das geht bis runter zu ganz niedrigschwelligen Mitmachern.
Ich stelle es mir ganz faszinierend vor, jetzt mal zu erfahren, wie Pergament hergestellt wird.
Ja.
Papierproduktion oder Action Painting oder aus Blättern was machen.
Ja.
Also was es da so für Impulse gibt. Ein sehr, sehr schöpferisches und weites.
Eine Gruppe hat sich damit beschäftigt, speziell einen Familientag damit zu füllen, dass eben solche niedrigschwelligen Mitmachangebote da sind. Und zum Konzept gehört, dass die sich mitten in der Kunst befinden. Also die Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten oder Begleitungspersonen von Kindern müssen dann rein in das Gebäude, in dem Ausstellungen sind. Also wir locken ein bisschen mit dem Angebot für die Kinder, auch die Erwachsenen, in die Kunst hinein. Denn natürlich gibt es viele, viele Menschen, die hier in Münden wohnen, die noch nie wirklich bei Denkmalkunst ein Haus von innen gesehen haben.
Und die nie was davon gehört haben.
Ja.
ne? Letzten Sonntag, Denkmalkunst.
Was ist das denn? Der Klassiker, ne?
Ja, das gibt es natürlich.
Es hängen ja auch überall Plakate, die Zeitung Urlaub, ist toll.
Das ist ein Stichwort, das wissen wir. Wir haben das mehrfach gehabt, dass das Denkmalkunstfestival traditionell immer im Herbst ist, was dann manchmal kollidiert mit Herbstferien. Das
ist zum Teil auch in diesem Jahr so, nicht, dass die letzten Tage in die Herbstferien fallen, aber darauf können wir dann auch nur begrenzt Rücksicht nehmen. Nicht?
Umso schöner. Ja,
ja, also ja, dann hat man doch mehr Zeit.
Wir sitzen nicht? Ja nicht alle in den Herbstferien auf gepackten Koffern.
Gott sei Dank nicht.
Die Küste, die Alpen oder Timbuktu zu bereisen.
Genau. Deshalb haben wir im ersten Teil des Festivals eher Workshops und Soziokulturangebote am Nachmittag kostenfrei für alle, ohne Gage, mit Hut, wo eben Kinder und Jugendliche einbezogen sind, die zu dem Zeitpunkt noch in der Schule sind. Und im zweiten Teil des Festivals sind es dann eher so eine Art Ferienangebote.
Herr Staub, in Anbetracht, das war ja vorhin schon im Gespräch, dass das Denkmalkunstfestival der fünf Städte natürlich nochmal einen ganz anderen Input an Kontakten gebracht hat. War es da schwierig, jetzt das musikalische, szenisch, dramatisch, literarische Programm zusammenzustellen? Ich nehme an, da gab es auch unglaublich viele Bewerbungen.
Ja, da gibt es nie Schwierigkeiten, weil wir natürlich einen gewissen Fundus haben, auf den wir zurückgreifen. Wir möchten aber natürlich uns nicht immer nur im eigenen Saft bewegen, nicht? Sondern wir möchten auch mal Neues hören und sehen. Das ist natürlich immer eine Vielfalt, die uns da angeboten wird. Wir bekommen auch jetzt noch, wo das Programm schon seit langer Zeit feststeht, Angebote, ob wir nicht noch ein Plätzchen frei haben und so weiter.
Da aber locken das, natürlich auch besondere Bühnenorte.
Es gehört ja von Anfang an zu diesem außergewöhnlichen Festivalformat, das Uta von Schenk und Bernd Demand für 2007 schon entwickelt haben, dass eben die Kunst in die Denkmäler lockt und dann aber abends man Gelegenheit und Möglichkeit hat, Veranstaltungen unterschiedlichster Couleur zu besuchen, nicht? Musikveranstaltungen mit Musik aller Sparten. Wir haben Kabarett, wir haben Theater, wir haben Comedy, wir haben Lesungen und Tanz. Da ist für jeden etwas dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand ist, der etwas nicht findet, was er sucht.
Gibt es Bereiche, die besonders nachgefragt sind, wo Sie merken, ja, da.
Ja, es gibt natürlich Bereiche, es gibt aber auch Gruppen natürlich, die besonders nachgefragt werden. Ich sage immer, einer der Vorteile des ersten Vorsitzenden des Vereins ist es, dass er sich auch mal selbst was aussuchen kann. Das war in diesem Jahr der Vorteil, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt mal wieder Glasblas singen hören, nicht? Liedgut auf Leergut, wie das so schön heißt. Die treten also auf mit einem Programm, das nennt sich Flashmob. Nicht Flashmob, nein, Flashmob. Die haben wir 2009 oder 2011 hier hinten da in unserem Badezimmer zum ersten Mal gesehen.
Und da war das Badezimmer noch nicht da.
Da war das Badezimmer noch nicht da. Und Glasblas,
einer der tollsten Veranstaltungsräume.
Ja, Glasblas war auch noch nicht so berühmt, wie die heute sind. Aber das war einer meiner besonderen Wünsche. Und es verwundert mich überhaupt nicht, dass unser Premium-Partner, die VR-Bank in Südniedersachsen, sich gerade das Konzert von Glasblas singen als Veranstaltung des Premium-Partners ausgesucht hat.
Ah, da gibt es noch mehr Liebhaber, ja.
Da gibt es noch mehr Liebhaber. Wir werden mit Sicherheit den Rittersaal, in dem wir 300 Plätze zur Verfügung haben, wahrscheinlich doppelt füllen können.
Aber nicht dürfen.
Nicht dürfen.
Aber nicht dürfen, natürlich. Ja. Also es aber muss auf 300 Personen begrenzt sein. Ja. Also neben Glasblas gibt es natürlich alte Bekannte, Uwaga oder Yüksalak oder wie sie alle heißen. Aber wir versuchen natürlich für jeden Geschmack etwas zu tun. Es gibt Kletzmer, es gibt
Pop, Rock, Punk, Jazz, Klassik.
Romy, Hildebrand, alle möglichen anderen Veranstaltungen.
Frau Puntigam, hatten Sie auch einen Wunsch frei, was das musikalisch
na, bei Glasblas singen werde ich auch früh in der Schlange stehen. Aber es gibt noch andere Favorites. Also einer meiner Favorites ist zum Beispiel eine Tanzperformance zu improvisierter Musik auf Orgel und Bassklarinette.
In der Kirche.
In der Kirche, mittwochsabends in der Kirche.
Ja. Aber wer Frau Puntigam ein bisschen näher kennt, weiß, dass sie unheimlich gerne Tango tanzt. Und da gibt es einen Nachmittag und einen Abend in der Aula der Hauptschule, in dem die Tango-Klänge natürlich besonders gut funktionieren und heilen, besonders netten Tanzboden bilden.
Ja. Und ich habe schon festgestellt, unter den bildenden Künstlern gibt es Tango-Tänzerinnen.
Ja, sehr.
Also, kann man eine neue Wande bilden?
Die packen die Schuhe ein.
Ja. Gibt es auch Open Air im musikalischen Bereich? Denn Kunst im öffentlichen Raum, das Kapitel haben wir ja vorhin angesprochen, da bewegt sich einiges.
Da wird es eher Spontanes geben, weil wir befinden uns mit dem Festival in der Herbstzeit. Wir wissen nicht, wie das Wetter wird und das Risiko wäre zu groß, eine große Veranstaltung zu planen, die dann womöglich ins Wasser fällt. Aber wir haben viele Künstler da, die möglicherweise auch mal am Tage ihre Instrumente auspacken. Und dann wird es auf den Straßen oder in den Wallanlagen oder sonst wo Spontanes geben.
Eine dänische Volksmusikgruppe, Arosimus, die durchaus auch in der Stadt ihre Bühne sieht.
Direkt neben unserem Infopoint wäre doch
ein schönes
Lockmittel.
Wir stellen in diesem Jahr einen Infopoint direkt neben die große Kirche auf den Kirchplatz als Anlaufstelle für alle, die irgendwelche Fragen haben. Und da wird natürlich so etwas besonders gut angenommen werden.
Auch im vierten Teil unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema erkunden wir mit Hermann Staub, Friedhelm Meyer und Lore Pundigam das Programm zum Denkmal Kunst, Kunst-Denkmal-Festival vom 26. September bis zum 6. Oktober in Hanmünden. Mit Blick auf historische Bühnen, Gewölbekeller, verwinkelte Innenhöfe und ihr kreatives Innenleben.
Es gibt ein sehr aktives, ehrenamtliches Team, Vereinsmitglieder, die dann in der Mehrheit unterwegs sind, sobald das Festival an den Start geht.
Wir haben also fast 50 Vereinsmitglieder, die in 7 Arbeitsgruppen seit 1,5 Jahren an der Organisation dieses Festivals mitarbeiten. Es ist ein unglaubliches Engagement, also ich kann da immer nur sagen, Hut ab. Wir haben irgendwas, wir haben es mal überschlagen, zwischen 12.000 und 15.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit in die Organisation dieses Festivals reingesteckt. Und das ist schon aller Ehren wert. Wir brauchen aber natürlich für die Durchführung des Festivals eine Gruppe, die weitaus größer ist. Denn jeder Ausstellungsort muss mit Aufsichten versehen werden. Nicht? Wir müssen Kontrollen durchführen, ob die Besucher und Besucherinnen, die zu uns kommen, dann auch Eintritt gezahlt haben. Denn der Eintritt macht einen wesentlichen Teil der Finanzierung des Festivals aus.
Sie haben ja Tagestickets und Festivaltickets.
Wir haben nicht nur das, sondern wir haben als Besonderheit in diesem Jahr auch das Kunstticket, weil wir es häufiger gesehen haben, dass Touristen zu uns kommen, die in den Genuss der Abendveranstaltung gar nicht kommen, sondern die sich vielleicht 3-4 Stunden hier in der Stadt tummeln wollen. Für die gibt es ein Tagesticket Kunst. 5 Euro kostet das und ist bewusst so niederschwellig angesetzt, damit jeder die Gelegenheit hat, sich die Kunst ansehen zu können.
Gute Idee.
Ja, finden wir auch.
Ja, und die vielen Helfer brauchen wir nicht erst, wenn es losgeht.
Nein.
Die sind aktiv im Augenblick gerade schon. Ne? Also alleine die Häuser müssen sauber gemacht werden. Wir haben mindestens 3 Mülltonnen voll Dreck aus Häusern geholt, die halt lange leer stehen. In manchen war es auch ganz wenig. In einem haben wir nur ein kleines Schäufelchen gehabt. Im ganzen Haus. Dann kommen die ersten Künstler. Die erste Ausstellung, die hier schon präsentiert worden ist, am letzten Wochenende, ist die Ausstellung von Frau Windemuth Osterloh in der Blasiuskirche. Die Skulpturen von ihr zu den kleinen Königen und dem Humor in der Demenz, die stehen da schon. Und Tag für Tag kommen jetzt Künstler. Die müssen betreut werden. Da muss man denen vielleicht mal helfen, Sachen zu tragen. Da muss man denen helfen mit der Beleuchtung, mit der Hängung, mit Material, mit Leitern und so weiter. Unsere Installationskünstler müssen in die Bäume, die brauchen Leitern. Da ist jetzt ganz viel im Vorfeld zu tun, was wir natürlich nicht mehr mit diesen 40 Ehrenamtlichen, die in den Arbeitsgruppen gearbeitet haben, wuppen können, sondern da sind dann schon eine ganze Menge anderer Bürger und Bürgerinnen und aber auch Künstler, das muss ich auch einfach mal betonen, es gibt auch Künstler, die einfach mithelfen, Künstler aus der Region, die sagen, ja okay, ich helfe jetzt mit, das mal das Haus sauber zu machen, ganz großartig. Ja, es ist viel, was auch gerade in der letzten Woche vor dem Festival anfällt.
Das macht aber auf eine besonders schöne Weise auch Festivalstimmung.
Natürlich.
Ja, natürlich.
Da wieder kann keiner weggucken, da ist schon wieder was los.
Ja, wie gesagt, für die Realisierung haben wir über 160 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zur Verfügung, auf die wir da zurückgreifen können. Und das ist einfach eine tolle Sache. Nicht? Wenn man feststellt, dass man sich gar nicht groß bemühen muss, sondern dass die Meldungen aus der Bevölkerung, das ist ein Selbstläufer, nicht? Die kommen einfach.
Wenn ich an das Projekt denke, als das eine Gebäude in ein paar Tagen quasi
9x24
schon mal in eine stabile Seiten gebracht wurde.
Genau. Wir haben immerhin Richtfest gefeiert. Am Ende.
Nach 9 Tagen. Nach 6 Tagen.
Der Rohbau stand wieder.
Genau.
Nun muss man ja so ein Festival auch finanziell stemmen. Mit Hilfe von Sponsoren, Freunden, Förderern. Also da hilft ja nicht nur Muskelkraft, da muss ja auch ein bisschen Geld auf den Tisch.
Wir haben Kosten in Höhe von rund 200.000 Euro, die wir in irgendeiner Form wieder reinbringen müssen. Dabei ist uns von Anfang an immer der traditionelle Premium-Partner, die VR-Bank in Südniedersachsen, zur Seite gestanden. Die VR-Bank hat auch die Stiftung der Niedersächsischen Volksbanken und Raiffeisenbanken mit ins Boot geholt. Was aber viel gewichtiger ist. Wir haben EU-Mittel von LIDA, Göttinger Land, zur Verfügung. Wir werden finanziert, mitfinanziert von dem mittlerweile Landesverband Soziokultur Firmierenden, also die alte Arbeitsgemeinschaft Soziokultur in Niedersachsen. Der Landschaftsverband Südniedersachsen steht uns zur Seite. Das macht, sagen wir mal, ein knappes Drittel der Kosten von 200.000 Euro aus. Was wir völlig überwältigend finden und auf das wir auch stolz sind, ist die unglaubliche Spendenbereitschaft der Münchner Bevölkerung und der Münchner Unternehmen, die mittlerweile auch knapp ein Drittel dieser Kosten tragen. Das ist unglaublich, finde ich. Und zeigt auch, welchen Rückhalt das Festival und auch wir als Verein hier in der Münchner Bevölkerung haben. Und das dritte Drittel muss natürlich über die Karten finanziert werden. Und das ist der Punkt, der auch mir manchmal noch eine schlaflose Nachtstunde beschert, weil wir natürlich letztendlich nicht wissen, wer kommt. Wird das Festival so angenommen werden? Werden genügend Besucherinnen und Besucher kommen?
Die kommen ja gerne spontan.
Die kommen gerne spontan.
Ein bisschen einfach so ein bisschen Herzrasen drei Tage vorher nachkriegen, ja, die Veranstaltung voll.
Ja, so ist das. Das ist leider so. Wenn das Festival nochmal organisiert wird, dann müssten wir vielleicht im Vorfeld schon mal darauf hinweisen, dass jeder Kauf einer Dauerkarte uns mehr Planungssicherheit gibt und vielleicht die Bevölkerung wirklich auch auffordern, frühzeitig eine Dauerkarte zu kaufen.
Also ruhig den Vorverkauf in Anspruch zu nehmen.
Genau.
Ja. Denn, und nicht letztendlich last minute eine halbe Stunde vorher zu buchen.
Ja, im Winter 2018/19 hätte man die Dauerkarte noch für 30 Euro bekommen. Während des Festivals muss man 38 Euro auf den Tisch legen, was ich nichtsdestotrotz eine vertretbare Summe finde, weil wir wirklich nicht nur große Kunst tagsüber zeigen, sondern ein tolles, vielfältiges Abendprogramm haben.
Man sieht es ja an unserem Programmheft, 160 Seiten vollgespickt mit Informationen und vor allem Veranstaltungshinweisen. Also es ist jede Veranstaltung aufgeführt. Man kann sich aussuchen, wo man hin will, wann man hin will. Man hat allerdings ein kleines Problem. Es gibt keinen Anspruch auf einen Sitzplatz oder auf Einlass. Rittersaal ist ein Veranstaltungsort. Da dürfen maximal 300 Menschen sich drin aufhalten, einschließlich Künstlerinnen und Künstler und Aufsichtspersonal. Die werden mitgezählt.
Wird genau abgezählt.
Ja, genau. Wir haben schon ein Konzept entwickelt, wie wir denn zählen. Ist ja nicht so ganz einfach, dass man dann den Überblick behält. Es gibt keine reservierten Plätze. Also man muss rechtzeitig anstehen, um reinzukommen.
Verlangt auch ein bisschen Spontanität und Flexibilität.
Ja, vor allen Dingen so Flexibilität.
Das gehört auch zu dem traditionellen Festivalformat und macht den Charme dieses Festivals im Prinzip auch aus. Nicht? Das Hopping zwischen den einzelnen Abendveranstaltungen, dass derjenige, der jetzt in einer Abendveranstaltung drin sitzt und sagt, ist doch nicht so meins, da wird nicht das geboten, was ich eigentlich mir vorgestellt habe, der kann im Prinzip auch aufstehen und rausgehen, nicht? Und sucht sich dann eine andere Veranstaltung.
Das ist ja tagsüber auch so. Man besucht vielleicht
so sollte es sein.
Atelier und hat dann Lust, nochmal um die Ecke sich zum Beispiel Skulpturen anzuschauen.
Ja. Aber eine Installation. Eine Tradition haben wir einfach beibehalten, weil sie sich unglaublich bewährt hat. Diejenige Veranstaltung, von der wir glauben, dass sie den meisten Zulauf hat, liegt zeitlich eine halbe Stunde vor dem übrigen Programm. Das heißt, wenn ich mich da in der Schlange anstelle und ich merke, dass ich nicht reinkomme, und das werden wir versuchen, das frühzeitig klar zu machen, den Menschen, die in der Schlange stehen, mit einem besonderen Verfahren, der kann sich umswitchen, kann noch rechtzeitig bei einer anderen Veranstaltung ankommen. Das ist ein Prinzip, das hat es, glaube ich, von Anfang an gegeben, ne? Und das hat sich einfach bewährt. Das ist sinnvoll, das auf diese Weise mit der zeitlichen Staffelung ein bisschen zu entzerren, damit die Leute nicht enttäuscht sind, dass sie wenigstens bei dem Act der zweiten Wahl dann noch reinkommen.
Wir müssen an einer Stelle auch noch mal deutlich machen, dass die Stadt uns wirklich unterstützt. Also auch außergewöhnlich. Der Bürgermeister hat als Schirmherr gesagt, also seine Mitarbeiter angewiesen, ja, das wird unterstützt. Wenn es Probleme gibt, bin ich ansprechbar. Und wir haben zum ersten Mal den Rittersaal dabei.
Ja.
Also bisher noch bei keinem einzigen Festival einen so großen Veranstaltungsraum mit immerhin 300 Menschen, die sich da aufhalten dürfen. Das haben wir bisher nicht gehabt. Da sind wir schon mal sehr dankbar und glücklich, dass wir das haben. Da können wir dann eben auch solche Gruppen wie Glasblast unterbringen und hoffen da eben auch auf den entsprechenden Zulauf. Die Eintrittsgelder brauchen, ne?
Natürlich. Dieses außergewöhnliche
außergewöhnliche und großartige Festival. Das muss eben finanziert werden. Und ein gemeinnütziger Verein, der hat eben nicht so viel Geld zur Verfügung. Wenn wir die schwarze Null erreichen, dann reicht uns das auch völlig. Aber diese schwarze Null sollte wenigstens in diesem Jahr erreicht werden.
Ich meine, Sie haben ja noch weitere Festivals im Sinn, Aktionen, Unternehmungen.
Durchaus.
Von daher.
Ja, nach Möglichkeit, sage ich jetzt mal.
Nach dem Festival, vor dem Festival.
Ja. Ganz genau, ist Ihnen das Allerbeste zu wünschen. Ja. So ein kreatives Festival für kreative Menschen.
Ja, aber insofern ist dieser Neustart auf der Basis eines Vereins als Träger auch besonders wichtig. Der muss gelingen, damit wir eine Chance für die Zukunft haben.
Dann wünsche ich Ihnen viel Glück, alles Gute und ein erfolgreiches Festival.
Dankeschön.
Das war eine Stunde ein Thema. Heute zum Denkmal Kunst, Kunst-Denkmal-Festival in Hanmünden vom 28. September bis zum 6. Oktober. Im Gespräch mit Hermann Staub, Friedhelm Meyer und Lore Puntigam vom Verein Denkmalkunst. Die Redaktion hatte Tina Fiebiger.